Ja, herzlich willkommen im Podcast von Null auf Handwerk. In dieser Folge könnt ihr den zweiten Teil mit Philipp Schröder hören. Und hier gibt es nochmal absolutes Unternehmerwissen. Unter anderem Führungsstil, Purpose, was ist dein Warum, Kultur im Handwerksbetrieb, das große Ganze, wie man heute Mitarbeiter gewinnt, Motivation und was wir von Elon Musk lernen können.
Ja, super spannend. Also ich sage mal, also erstmal fällt mir jetzt eins auf, wie du jetzt auch in meinem Hintergrund siehst, komme ich halt aus dem Gewerk, also ich selber als ursprünglich mit meinem Unternehmen aus dem Gewerk Dach. Das hast du jetzt gar nicht angesprochen. Da ist noch Luft nach oben für uns, glaube ich,
im wahrsten Sinne. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, das, was ich jetzt angesprochen habe, ist das, was wir unbedingt brauchen. Natürlich, Dachdecker sind in einer prädestinierten Positionierung, gerade beim Neubau, wenn es um Photovoltaik auch geht, ne? Das heißt, das verschmilzt ja auch alles miteinander. Aber im ersten Punkt ist für uns DC-AC-Montage und auch das Fulfillment wichtiger. Ne? Wir sprechen mit vielen Betrieben, die auch Dachdeckerbetriebe sind. Ja? Also wir können auch mal gerne ohne Zuhörer sprechen und finden, ja. die glauben, dass gerade das Dachdeckerhandwerk eine Riesenrolle spielt, wenn es um, sage ich mal, Qualität geht. Ne? Also ich meine, das wirst du als Dachdecker kennen, wenn da untrainierte DC-Teams kommen, die am Ende die Dachhaut kaputt machen und dafür auch gar kein Problembewusstsein haben. Ne? Und vor allem im Neubau. Wir glauben ja, dass im Neubau ohnehin Solardächer mitgedacht werden. Also in den nächsten 10 Jahren glauben wir, dass entweder die Nachrüstmodule sofort bei Neubau mitgedacht werden oder teilweise auch integrierte Module. Nur wir müssen irgendwo beginnen. Und deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf DC- und AC-Montage und auf die Logistik, den Vertrieb und das Fulfillment und die Integration in unsere eigene IT-Struktur. Trotzdem, Dachdecker sind sehr, sehr wichtig und bringen Qualität mit, ne?
Ja, wir sind ja auch vor allen Dingen, ich sage mal, direkt dran, auch vor allen Dingen direkt dran am Kunden. Wir haben in Deutschland über 10 Millionen Quadratmeter Dachfläche in der Sanierung, die vor der ersten Wärmeschutzverordnung gebaut wurden, also vor 1977, meine ich. Da ist natürlich auch ein unglaublicher Hebel, auch für uns natürlich ein unglaublicher Hebel, nicht nur für das Thema Energie erzeugen vom Dach, sondern natürlich auch für das Thema Energie sparen, wenn wir halt natürlich die Gebäudehülle im ersten Step halt effizient machen und dann natürlich auch mit unserer Fachkompetenz natürlich dafür sorgen können, dass halt eben auch eure Anlagen dann eben entsprechend fachgerecht montiert werden können. Da sprecht ruhig gerne wirklich unseren Zentralverband an, wenn es da um technische Unterstützung geht und so weiter. Da würden wir uns also wirklich, ja, von Verbandsseite würden wir uns da wirklich sehr freuen, wenn ihr da auf uns zukommen würdet, sodass dann halt eben entsprechend auch eine Kooperation zustande kommt, sodass da hinterher für alle wirklich eine hohe Qualität und ein hohes Level rauskommt.
Das ist, also machen wir gerne, und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt von 1,5 Grad. Wir kommen, also wir sehen das größte Risiko für die Energiewende in dem eigenen Erfolg, insbesondere von Billiganbietern. Also wir haben das ja 2011, 12 schon mal gesehen, 12 war schon wieder vorbei, aber so 2009 bis 11, dass eben jetzt jeder Hans Dampf auf das Thema aufspringt, dass man versucht, billig, billig, billig zu machen, dass Leute nicht ordentlich ausgebildet werden und auch, glaube ich, ohne böse Absicht viel Scheiß bauen dann. Ja? Und da sehen wir auf zwei Seiten ein Risiko. Das eine ist, jede dumme Solaranlage führt, wie Hans-Werner Sinn sagen würde, zu Flatterstrom. Ja, also das ist einfach so, wenn ich ganz, ganz, wenn wir jetzt sehr erfolgreich sind, gerade mit Solar und auch mit Wind parallel, dann führt es einfach dazu, wenn diese Anlagen nicht intelligent gesteuert werden können, dass wir ein Problem auf der Netzseite und der Strommarktseite haben. Ne? So, deswegen muss jede Anlage intelligent steuerbar sein. Und noch sieht der Gesetzgeber das nicht vor. Wir wollen das aber von Anfang an mitdenken, weil wir einfach glauben, dass es ansonsten nicht funktionieren wird. Du wirst zu viel Strom haben und zu wenig, du wirst viel zu hohe Volatilitäten haben. Das wollen wir verhindern, und deswegen kümmern wir uns drum und geben uns auch das Investment, um die Vernetzung mitzudenken, weil wir glauben, dass es langfristig für den Kunden wichtig ist. Und das zweite Risiko ist, dass wir jetzt halt sehen, diese Truppen auf Steroiden, die entweder in so einer Art Versicherungsmaklerstrukturvertrieben übers Land ziehen, auch die Informationsgefälle nutzen, um den Kunden über den Tisch zu ziehen. Also das ist halt einfach so, da wird viel zu viel Geld bezahlt für Solaranlagen. Also da wird wirklich mit der Unwissenheit von Kunden von solchen Strukturvertrieben viel Geld verdient. Und das ist gefährlich für die Branche und den Ruf der Branche. Oder eben, dass die Qualität nicht gut ist. Ne? Also dass man eben, dass die Kunden alle in 2-3 Jahren sagen werden, hätte ich das bloß nicht gemacht, weil mein Dach ist kaputt, die Anlagen funktionieren nicht. Und deswegen ist einer der Punkte, die wir haben, und deswegen passt das, glaube ich, auch zu eurem Verband, dass Qualität und Premium-Gedanke bei uns wichtig ist. Eine Gesamtlösung muss verkauft, installiert und nachgehalten werden. Und die Beziehung zum Kunden muss über Jahrzehnte stabil halten können. Das glauben wir, ist auch wichtig für den Firmenwert. Ne? So, aber das vielleicht nochmal als Ergänzung, warum wir da in dasselbe Horn, glaube ich, blasen, wenn es um Qualität geht und wenn es auch um Transparenz gegenüber dem Kunden geht.
100%. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn sich da was zusammenfindet. Ich kann das nur nochmal, um jetzt nochmal ganz kurz darauf einzuhaken, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Also wir haben gerade im vergangenen Jahr haben wir unglaublich viele Solaranlagen, die in dem Zeitraum 2009 oder 2008 bis 2011 so in dem Bereich gebaut wurden, auf Dächer, die eben nicht mehr dafür geeignet waren, weil halt einfach auch der monetäre Gedanke im Vordergrund stand, weil einfach die Einspeisevergütungen unglaublich hoch waren, jetzt gerade wieder demontieren müssen, weil halt einfach es zu unglaublichen Schäden in den teilweise bewohnten Räumen darunter gekommen ist. Deswegen ist halt auch dieses Thema extrem wichtig. Philipp, wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift so in die Technik. Ich hätte da noch ein paar Fragen im Gepäck, und zwar die so auf das Mindset einzahlen, wenn wir jetzt, über Unternehmensgründungen nachdenken, über Leute, die halt auch wieder neue Unternehmen gründen, wieder ausbilden möchten und halt eben entsprechend wieder dem Markt ja Fachkräfte zuführen. Und ja, da ist, du hast ja jetzt viele Unternehmen gegründet schon, das heißt, du bist ja wirklich ein extrem erfahrener und auch international erfahrener Gründer. Welche Schlüsselfaktoren sind denn bei so einer Gründung maßgeblich für den Erfolg? Ist das Mindset, ist das Engagement? Kannst du uns dazu vielleicht noch ein bisschen was sagen?
Also da kann ich dir viel zu sagen. Also ich glaube, das Entscheidendste ist die Fähigkeit immer des Gründers und auch des Managements, mit dem der sich umgibt. Was ich gelernt habe über die letzten 12, 15 Jahre ist, dass man immer ein gesundes Team braucht. Ich glaube, viele, viele Einzelunternehmer oder auch Unternehmer im Handwerk sind Patriarchen. Das heißt, es sind Leute, die neben sich, warum auch immer, ungerne Meinungen zulassen und auch ungerne Leute ins Team holen, die vielleicht besser sind als sie. Selbst wenn sie besser sind, versuchen sie den Eindruck zu erwecken, dass die Mitarbeiter es nicht besser können, weil sie halt diesen patriarchalen Silberrückenanspruch haben. Das ist etwas, was aus meiner Sicht ein sehr großes Risiko ist. Mit so einer Mentalität baut man kein großes Unternehmen auf. Da kann man am Ende immer nur das managen, was man unmittelbar selber sieht. Und man fährt sich auch fest, weil man natürlich immer sagt, ich kann sowieso alles besser. Das ist so ein bisschen die Attitüde. Und dieses alles muss man selber machen. Dann ist man kein guter Manager, wenn man das zu oft am Tag sagt, weil man Leute reinholen muss und überzeugen muss und wachsen lassen muss neben sich, die das besser können als man selbst und die, wo man es eben nicht selber macht. Und die meisten Unternehmer kommen aus dieser Falle nicht raus. Das heißt, die sagen ihrer Ehefrau abends im Bett 15 Mal, alles muss ich selber machen und keiner kann irgendwas. Und das wäre ein Alarmzeichen, was ich euch mitgeben kann, wenn ihr das zu oft sagt oder denkt. Sucht euch starke Partner im Betrieb. Und die sind ganz, ganz wichtig. Also das ist, glaube ich, im Handwerk vor allem sehen wir das ganz oft. Das wird total unterschätzt. Die Kompetenzpartner im eigenen Team, die muss man finden, die muss man wachsen lassen. Und man muss auch sich selber zügeln und reflektierter werden und auch sich eingestehen, wo man nicht gut ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man diese Persönlichkeitseigenschaften nicht hat, wird man immer irgendwann scheitern. Es ist eine Frage der Zeit, wann das passiert. Der zweite Punkt, den hast du schon angesprochen, ist einfach Purpose und Kultur. Also Purpose und Kultur sind für mich, also die Frage, warum jeder muss wissen, warum ich etwas tue. Und das hast du ja auch schon quasi als selbstverständlich, als Selbstverständlichkeit einer Gründung gesehen. Aber ich glaube, dass viele verstehen, was das Warum sein soll, aber Schwierigkeiten haben, das wirklich zu leben. Also wirklich immer wieder zu sagen, wo wollen wir denn hin und vom Ende her zu denken und die Kultur auch zu haben, die andere mitreißt. Ne? Und Purpose und Kultur, die befruchten sich gegenseitig, die bedingen sich gegenseitig. Und ich glaube, wenn du den ersten Punkt gut machst und Purpose und Kultur funktionieren, was sehr schwierig ist, was nicht so einfach lernbar ist, dann werden Unternehmen sehr gut, weil dann wirst du schneller innovieren. Die Leute arbeiten gerne mehr. Sie bringen sich selber ein. Sie stehen füreinander ein. Und sie würden auch haben ein Verantwortlichkeitsgefühl gegenüber des Unternehmens. Und ein Unternehmen, was es nicht schafft, dass die Mitarbeiter sich nicht selber optimieren, ne, sondern eben sich für das große Ganze einsetzen, was nun mal diese Gruppe an Menschen und das Unternehmen ist, dann hast du auch verloren. Wenn dann ein substanzieller Teil deiner eigenen Mitarbeiter beginnt, nur noch darüber nachzudenken, was ihr Stundenlohn ist, dass sie möglichst früh nach Hause dürfen und dass sie eigentlich keinen Bock mehr haben. Und das finde ich auch die falsche Werbung. Man sieht oft so Abwerbungsthemen im Handwerk. Geh früher nach Hause, verdien mehr. Bei uns kannst du PlayStation zocken. 100%. Damit kultiviert man eigentlich ein Desinteresse an dem eigenen Unternehmen. Und wir verbringen unsere Lebenszeit überwiegend, gerade wenn man voll berufstätig ist, im Job. Und deswegen muss man den Mitarbeitern ein Wir anbieten, ein Ziel anbieten, was die wirklich intrinsisch motiviert. Und wenn sie das tun, dann werden die sich niemals gegen das Unternehmen optimieren. Und wenn man als Unternehmer, jetzt als Chef, sich nicht mehr die Gedanken machen muss, oh mein Gott, die Reisekostenabrechnung, der versucht mich bestimmt zu verarschen, der hat Kabel geklaut, der hat das und das gemacht. Und wenn das Team mit darauf achtet, dass sowas gar nicht passieren kann, dann entstehen großartige Rohdiamanten und die können richtig groß werden. Ne? Aber ich glaube, diese drei Punkte, also wer ist der Chef oder wer ist das Gründerteam, wenn du so willst, suchen die nach Leuten, die besser sind, sind die reflektiert und ja, schaffen die das auch eben nicht alle selber zu machen, sondern wirklich Verantwortung zu allokieren und dann eben die untere Ebene, dass die Mitarbeiter intrinsisch an das große Ganze glauben und mit aufpassen auf die Idee. Ne? Und das ist bei 1,5 Grad auch so. Wir haben jetzt gerade Zahlen uns angeguckt. Wir sind weit unter Budget, was die Kosten angeht, weil es eine Mitverantwortung gibt. Wir fiebern gemeinsam, dass wir das schaffen, weil das, was wir schaffen, ist ja schon großmäulig. Ja? Und dann bist du auch unter Druck als Teammitglied, dass wir eben dieses Projekt nicht verkacken. Ja? Und das merkt man. Und deswegen komme ich aus dem Staunen selber da nicht raus, wenn das sowas passiert, dann ist das total toll, macht süchtig, macht Spaß und es ist wie ein Wolfsrudel, ein Junges, was in den Wald rennt und Bock hat, wirklich den Markt zu verändern. Ne? Und das ist schwer, dahin zu kommen, hat bei mir auch nicht immer geklappt, aber das ist, glaube ich, so in ein paar Worten, die vollkommen branchenunabhängig, vollkommen investorenunabhängig, oder auch wie viel Geld man hat, Kapital man mitbringen kann. Wenn man das hat und daran arbeitet, ist man auf einem sehr guten Weg, ein erfolgreicher Unternehmer und ein erfolgreiches Unternehmen zu bauen.
Für alle, die jetzt zuhören, diese Stelle auf Repeat und am besten 2-3 Mal anhören, weil das war jetzt eben ganz extrem wichtig, was der Philipp da gesagt hat. Weil genau, Philipp, das, was du jetzt dir auch aufgefallen ist, dass das sich aktuell in diesen Abwerbungsversuchen, die stattfinden, immer nur auf der materiellen Mehrebene bewegt, nicht dazu führt, dass sich eine Kultur gründet. Sondern die Kultur kann man ja auch nicht gründen, die entsteht ja. Und die entsteht halt eben entsprechend nicht, wenn ich nur über die Mehrebene gehe, weil Fakt ist eins, große Unternehmen entstehen nicht, weil man in denen nur 2 Tage die Woche arbeitet und den Rest PlayStation spielt, sondern große Unternehmen sind im Regelfall entstanden, weil man vielleicht auch mal 7 Tage die Woche gearbeitet hat. Natürlich alles in Maßen, aber Fakt ist eins, wir können natürlich noch das 5. Jobrad-Angebot machen und noch die 3-Tage-Woche anbieten und vielleicht freitags noch den Rummel auf dem Hof aufbauen mit Autoscooter und Riesenrad. Aber irgendwann nutzt sich das ab.
Nicht nur das, du musst mal, denk mal drüber nach. Ich versuche, Menschen davon zu überzeugen, zu sagen, ihr wollt hier mitmachen, weil wir ein geiles Team sind, weil wir eine geile Idee haben. Ich will euch überzeugen oder dich oder wen auch immer davon, dass es wert ist, mit uns Zeit zu verbringen, unabhängig davon, wie ich bezahle. Dass man sagt, ich überzeuge erstmal davon, dass es wert ist, für dich deine Zeit mit mir zu verbringen und vielleicht auch ein bisschen ein Privileg, weil man was mitnehmen kann, weil das keiner andere bieten kann. Und wenn ich jetzt als allererstes abstelle auf Geld, reflektiert das sofort auch auf den Mitarbeiter, weil das so ein bisschen so ist, das fällt mir am meisten auf im DC-Montagebereich, man behandelt den Mitarbeiter dann auch ein bisschen, ich bin jetzt mal echt überspitzend, wie eine Prostituierte, ja, oder ein Prostituierten. Und das ist genau das Falsche. Wenn man quasi sagt, um mit mir zu arbeiten, ist mein Angebot an dich, du musst möglichst wenig arbeiten, heißt das, dass die Arbeit mit mir eine Zumutung ist. Und wenn ich sage, du verdienst bei mir mehr als bei anderen und musst weniger arbeiten, dann sage ich auch nichts anderes. Ich sage eigentlich, es ist eine Zumutung, mit mir zu arbeiten. Und ich halte das für einen ganz großen Fehler und glaube auch, dass die guten Leute darauf nicht eingehen. Es ist illoyal, sowas zu tun, ne? Also es ist auch Abwerbung. Ich bei einer Abwerbung, gerade nur über Geld, triggere ich einen Mitarbeiter darauf, illoyal gegenüber seinem Chef, seinem Unternehmen, seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen zu werden. Und das ist keine Grundlage, um dann eine kulturell saubere Beziehung aufzubauen. Und deswegen reden wir auch nie darüber zu sagen, also nach dem Motto, hier, haha, geh komm mal zu uns und hier kriegst du mehr Geld. Sondern wir versuchen nur darüber zu reden, was wir machen, was wir anders machen und dass dann irgendwann der Mitarbeiter auch auf uns zukommt und einfach mit uns spricht. Ne? Und dann finden wir sicherlich auch beim Geld eine Lösung. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich glaube aber auch, wenn zum Beispiel du das mit deinem Betrieb auch für dich entdeckst, wirst du damit besser fahren als jetzt bei diesen ganzen Jobplattformen, die eigentlich nur diejenigen, die sich dort so verhalten, von links nach rechts drehen, ne? Weil die sind im halben Jahr wieder woanders und bringen eine Kackkultur ins Unternehmen. Da habe ich lieber keinen Mitarbeiter gewonnen, genau, als so einen.
Genau, wer für Geld kommt, der geht auch für Geld und das ist genau das, was du sagst, ist halt einfach nicht loyal und ist definitiv keine Basis, um etwas aufzubauen und das verursacht auch nur Stress und auch wahrscheinlich nur Stress und Probleme im ganzen Team. Aber ist natürlich der einfachste Weg. Das ist halt eine Manipulation, die wirkt halt wie eine Droge, aber die endet dann halt aber auch wie eine Drogensucht. Man sieht halt einfach hinterher irgendwann schlecht aus. Ne? Und ich glaube, wir müssen halt aufhören, unsere Mitarbeiter als Kosten zu betrachten, einfach nur. Und die stehen ja halt dummerweise auch auf der Passivseite der Bilanz, nicht so wie das Anlagevermögen, also sein Werkzeug auf der Aktivseite. Und letztlich gehört der Mitarbeiter eigentlich auch auf die Aktivseite, weil er ist eigentlich ein Vermögenswert, ein Aktiver. Und das, was auf der Aktivseite steht, ist ohne den Mitarbeiter an der Stelle nichts wert. Und ich glaube, das ist so ein Mindset-Problem, was ich lösen muss. Und ich glaube, wenn man darauf hinweist und der eine oder andere darüber nachdenkt und drauf rumdenkt, dann wird er wahrscheinlich zu dem Entschluss kommen, dass auch gerade das, was du jetzt gesagt hast, definitiv der schwerere Weg ist, aber auf jeden Fall für die nächsten Jahre der nachhaltige Weg. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Energiewende, das zahlt jetzt auch wieder so ein bisschen auf das Thema ein, was wir jetzt gerade hatten, dass die Energiewende kein technologisches Problem mehr ist, sondern ein rein organisatorisches. Und das beinhaltet jetzt auch wieder einen Teil eben aus dem Teil von eben. Wir müssen effektiver werden. Das Problem löst ihr ja. Aber laut einer Gallup-Studie sind 87% der deutschen Mitarbeiter unzufrieden mit ihrem Job. Seht ihr das auch als Aufgabe eurer oder einer Plattform oder eines Unternehmens, dass Menschen zum Feierabend halt eben entsprechend ja aufrechter nach Hause gehen, als sie morgens gekommen sind? Du hast diese Frage, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet, aber seht ihr das als eure Aufgabe an, dass das so ist?
Ich sehe das als die Aufgabe eines Unternehmers und Gründers an, das ist der Hauptfokus, den man haben muss. Das gilt für den Kunden, aber es gilt für den Mitarbeiter insbesondere. Ist ja bei mir genau dasselbe. Ich arbeite schon so meine 90 Stunden, weil ich, wenn ich aufwache, fange ich halt an zu arbeiten, ja, weil es mir Spaß macht, weil es das Projekt meines Lebens ist. Und weil ich sehr viele gute Freunde und Kollegen habe, die Teil dieser Reise sind, die ich sehr respektiere, auch Investoren, die ich lange kenne und die mir viel geholfen haben und durch die ich gewachsen bin. Und deswegen glaube ich, ja, das ist, muss genauso sein. Und ich würde es auch umdrehen. Also wenn Mitarbeiter so unzufrieden sind und wenn so einer Gallup-Studie das sagen, dann ist das wirklich immer ein wirklich mieses Zeugnis für die Führungskräfte und für das Management. Und ich glaube, dass gerade die Konzerne genau diese Fehler machen. Das ist das moderne Human Resources Bereich, also HR, also die versuchen genau damit zu kommen, so du kriegst hier noch einen Gutschein und du bekommst da noch irgendwie, musst du weniger arbeiten und dann kannst du das von zu Hause aus machen und du kannst dir noch mehr frei nehmen und du kriegst noch mehr Urlaubstage und damit beantwortest du ja die Frage nach dem Warum nicht. Ne? Und die Frage ist doch, ich glaube sehr wohl, also das müsste man mal empirisch überprüfen, aber ich hoffe sehr und ich glaube, das merken wir auch bei uns in den Unternehmen, die Leute arbeiten mehr, bringen sich mehr ein, weil sie begeistert sind von dem, was sie tun. Und ich glaube, das ist immer wieder dasselbe. Ja, also wenn ich begeistert bin und das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, wenn ich Teil des Plans bin, also wenn ich weiß, wir haben einen Masterplan alle zusammen und der geht in mehreren Schritten vor, den kennen auch alle und ich bin Teil dieses Plans und der Umsetzung und weiß, was passiert und warum, dann macht man Mitarbeiter zu Mittätern. Ja? Also ich sage immer, wir planen gemeinsam einen Banküberfall. Ja? So, ja. Und diese Mentalität, wir treffen uns abends beim Bier und besprechen, wie können wir diesen Coup, wie können wir das hinbekommen, dass wir alle Systeme vernetzen und an allen Energieversorgern vorbei irgendwie schneller als alle anderen irgendwie da wirklich einen richtigen Impact bringen. Und das, diesen gemeinsamen Plan zu schmieden, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das kann jeder Unternehmer nachmachen. Also macht Pläne, nehmt sie mit in eure eigenen Pläne für euer Unternehmen und dann bin ich mir relativ sicher, wenn man Teil des Plans ist und sich ein bisschen einbringen kann, dass das nicht mehr so ist. Und ich würde sehr darum bitten, dass jeder, der bei uns unzufrieden ist, mich anruft und wir drüber sprechen, beziehungsweise danach uns auch trennen, wenn wir das nicht bewerkstelligen können. Also nein, ich sehe das absolut. Das ist die Kernaufgabe eines CEOs oder eines Geschäftsführers, eines Gründers, genau dafür zu sorgen. Ja. Und auch sich von Menschen zu sorgen, die toxisch sind. Ne? Also ich glaube, in dieser Fachkräftewelt ist es halt so, da kommt einer und der hat einen Meistertitel und dann denkt man, scheiße, ich brauche unbedingt Meister. Aber wenn das ein Arsch ist und der einfach kulturell schon, weißt du, so ein Nomade, der überall schon war und der nur schlechte Stimmung verbreitet, dann muss der auch wieder raus. Ne? Also man muss da schon aufpassen. Du als Unternehmer, du als CEO, du bist der Wächter über die Kultur und das macht Spaß, ist aber auch anstrengend und fängt bei einem selbst an.
100%. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Branche mit eurem Mindset da an der Stelle unterstützen könnt.
Wir werden das versuchen, ne? Aber ich glaube, das ist branchenunabhängig auch ehrlicherweise. Ne?
Also definitiv. Aber das Hierarchiegefüge im Handwerk ist ja schon sehr ausgeprägt. Deswegen, es wäre mir ein Herzenswunsch, wenn ihr die Branche dabei unterstützen würdet.
Wir werden das versuchen. Ja.
Darf ich dir noch eine Frage zu Tesla stellen?
Na sicher.
Ja. Also Tesla kennt ja jeder. So, und Elon Musk kennt ja auch wahrscheinlich jeder, ist ja auch in aller Munde. Und die Frage, die mich und auch die, ja, unsere Zuhörer wahrscheinlich auch interessieren wird, ist, was können wir von Elon Musk lernen?
Oh, da kann man mehrere Dinge lernen. Ne? Also was man von ihm auf jeden Fall lernen kann, ist ein militanter Fokus auf Umsetzung. Also wirklich eine seiner einfachsten Analogien ist, wenn es zwei gleich talentierte Teams gibt und das eine Team arbeitet härter, dann gewinnt das. So, das heißt, ganz einfach, ja, also es ist so richtig schön banal, das heißt, also man lernt bei Tesla oder auch bei Elon lernt man einfach, dass es das Wille und das auch Kampf, so ein bisschen Kampfeswille auch, gerade wenn man das Privileg hat, richtig coole Businessmodelle aufzubauen. Das ist ja ein Privileg. Das ist ein Privileg, wenn du Investorengeld bekommst. Das ist ein Privileg, mit intelligenten Leuten arbeiten zu dürfen. Und dieses Privileg musst du bezahlen. Und dies bezahlst du einfach mit einer bestimmten, das ist für aus meiner Sicht wie Leistungssport. Für mich war Tesla die Erkenntnis, dass ein Job ist wie Leistungssport. Also wenn du eine Medaille haben willst, ne, und nicht in der Kreisliga irgendwie mal ein Tor schießen möchtest, das ist okay. Aber wenn du wirklich bei der Olympiade eine Goldmedaille haben möchtest, dann musst du härter arbeiten als die anderen. Egal wie intelligent du bist, egal wie talentiert du bist. Und das ist auch die, das ist, steht auch diametral wieder dem, der Diskussion entgegen, die wir eben hatten. Nämlich, dass wie beim Sport, ich muss die Dinge wiederholen, ich muss es ganz oft machen, ich muss hart sein, mir gegen selbst gegenüber. Und die Leute sagen immer oder die Mitarbeiter sagen auch oft, ich möchte mich entwickeln. Und Entwicklung bedeutet Schmerz. Und ich nenne das kontrollierte Überforderung. Wenn ein Mitarbeiter wirklich sich entwickeln möchte, muss er in diese kontrollierte Überforderung rein, weil sonst tut er das nicht. So, und das ist wie Muskelkater. Du kannst nicht sagen, ich möchte einen fetten Bizeps und Sixpack haben, aber nie Muskelkater. Das schließt sich einfach aus. Und das habe ich bei Tesla auf jeden Fall mitgenommen und habe da sehr offene Diskussionen auch mit Menschen, die meinen, sie wollen sich entwickeln. Ja, und dann sage ich, gut, dann musst du morgens zum Trainingszentrum kommen und ich bin gern dein Trainer, aber ich werde dir genau sagen, wenn deine Beine nicht zittern nach dem Training, dann hast du dich nicht entwickelt. Ne? So, und viele wollen sich gar nicht wirklich entwickeln und das ist auch okay. Das ist aber Teil des offenen Diskurses auch mit Mitarbeitern. Man sagt, okay, ich will mich nicht entwickeln, ich will keinen Muskelkater, fein, aber dann komm auch nicht an und erzähl mir, dass du dich entwickeln willst. Also das ist eine gewisse Ehrlichkeit, die ich bei Tesla und von Elon auch gelernt habe. Andere Dinge, die man von ihm auch lernen kann, ist, sehr, sehr früh auf Trends zu gehen. Also Elon hat ja immer versucht, ob das nun SpaceX ist oder ob das PayPal war oder ob das auch Tesla ist, sehr früh auf unumstrittene Trends zu setzen. Ne? Das heißt, der hat ganz früh, eigentlich bevor die anderen Player, die von Profitabilität abhängig sind, sich darum schon kümmern könnten, weil es den Markt noch gar nicht gibt, hat der ganz früh, guerillamäßig ist er da reingegangen, hat sich Geld geliehen oder wie auch immer, also hat die so eine Vorreiterrolle eingenommen. Und ich glaube, das kann man von ihm auch lernen. Also wenn man die Wahrscheinlichkeit, unternehmerischen Erfolg zu haben, erhöhen möchte, muss man Mut haben, Vorreiter zu sein. Und das fällt mal auf die Fresse ein paar Mal, aber du weißt halt schon, wie man eine Solaranlage installiert und wie man eine Chargebox installiert, wenn der ganze andere Markt gerade anfängt, sich das zu überlegen. Und das ist eine Analogie, die kann man von ihm auch lernen. Und das war ja brachial. Also in dem Moment, wo er überzeugt davon, dass eben die Raumfahrt privatisiert werden würde und war der Erste, der es gemacht hat, hat das Top-Talent reingeholt. Eine andere Sache, die man von ihm lernen kann, ist, nichts für Werbung auszugeben. Also kein Geld. Tesla gibt kein Geld für Werbung aus und ist trotzdem in aller Munde. Und wie geht es? Weil du Story und Purpose über alles andere stellst. Du machst lieber den Ludacris-Mode auf dem Model S und alle reden drüber. Oder du machst das Produkt noch geiler, noch verrückter, noch bunter, noch was auch immer, besonderer. Und wenn du das machst, dann kannst du dir halt die ganze Werbung, die sonst Mercedes oder BMW oder Gucci oder wie sie alle heißen machen, kannst du dir komplett sparen, weil der Markt selber drüber redet. Und Tesla macht bis heute keine einzige Fernsehwerbung, keine Stadionwerbung, keine klassische Werbung, sondern sie provozieren halt beziehungsweise sie fokussieren auf ihre Geschichte, ihren Purpose, ihren Weg und den stilisieren sie. Und das finde ich auch total toll, weil Werbung immer schon heißt, dass ich mit Geld kompensieren muss, dass ich in Wirklichkeit keine geile Geschichte habe. Und das sehe ich genauso. Ne? Also Werbung heißt, ich bin lieber in der Zeit und erzähle meine Geschichte, als dass ich, keine Ahnung, 20.000 Euro für Bannerwerbung ausgebe. Finde ich irgendwie kacke. Also da gibt es noch ganz viele Themen. Also ich habe da viel gelernt. Ich habe da wirklich viel gelernt. Und die meisten Dinge, die ich gelernt habe, die passen eigentlich nicht zu dem deutschen Work-Life-Balance-Fokus, ne? Also, das ist aber wieder genau dasselbe. Die meisten Menschen wollen die Entwicklung nicht. Die wollen, oder nicht in dem Bereich, die wollen sich vielleicht in anderen Bereichen entwickeln, aber nicht im Job. Und dann muss man natürlich darauf achten, dass man sich mit Menschen umgibt, die da Bock drauf haben, weil es ist natürlich klar, wenn ich mit Leistungssportlern jeden Tag trainiere, werde auch ich besser. Und ich werde vielleicht nicht besser, wenn ich in der Regionalliga abhänge. Ja. Aber ich würde es da mal bei mir lassen. Ich kann Anekdoten erzählen, bis der Arzt kommt, was das Thema
angeht. Ja, das kann ich mir vorstellen, aber das ist vielleicht ja nicht nur ein Ding von Elon Musk, sondern das ist ja auch so ein Apple-Ding zum Beispiel. Das lebt ja auch von, oder hat ja auch von der Story gelebt oder lebt von der Story. Also das, wir finden ja Purpose und das Warum, wir finden das ja immer wieder. Ne? Die Kultur, wir finden das ja quasi jetzt hier in unserem Gespräch, finden wir das ja immer wieder. Das heißt, also auch für unsere Zuhörer, das Indikator, dass das einfach die elementaren Themen sind, die in der Arbeitswelt in Zukunft halt einfach wichtig sind. Das ist nicht die Technik. Die Technik macht uns nicht mehr effizienter. Es macht uns nur noch genau dieses. Der Mensch macht uns an dieser Stelle effizient und entscheidet darüber, ob wir wirtschaftlichen Erfolg haben oder halt eben entsprechend, ob wir in der Bedeutungslosigkeit oder in der Kreisklasse halt eben entsprechend rumdümpeln. Jetzt habe ich noch eine Frage, die dreht sich auch um 1,5 Grad, und zwar, wie können Handwerksbetriebe eben entsprechend durch euch profitieren und wie einfach ist die Handhabung gestaltet? Also wenn ich jetzt Partner von euch werden möchte als Unternehmen, wie kann ich das wie mache ich das?
Schreibe ja, das ist Mail, ja, rufe ich euch an. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ne, gab ja viele Plattformen, MyHammer oder wie sie alle heißen, die quasi die Unternehmer quasi beglücken wollten mit ihren Angeboten. Und wir haben bei uns ein Thema, was im Mittelpunkt steht, und das ist diese Interessensgleichheit. Das heißt, eine Partnerschaft, glauben wir, funktioniert nur dann, wenn du echte Interessensgleichheit hast. Und die haben wir nur dann aus unserer Sicht, wenn wir uns beteiligen an einem Betrieb und der sich an uns beteiligt. Das heißt, wir knutschen nicht und halten ein bisschen Händchen, sondern entweder wir heiraten oder wir lassen das, weil wir wirklich glauben, wir brauchen diesen Durchgriff, wir brauchen die ehrliche Diskussion, und die hat man nur, wenn man gegenseitig aneinander beteiligt ist, aus unserer Sicht, ne? Weil ich dann immer sagen kann, also ich kann eine ganz andere Diskussion haben, ich habe eine Teilhaberdiskussion mit so einem Unternehmer. Deswegen, was muss man machen, wenn man Interesse hat an so einem Schritt? Würde ich euch bitten, ein, zwei Podcasts von mir vorerst zu hören und euch genau zu überlegen, ob ihr das wirklich wollt, ob ihr da wirklich bereit für seid. Weil das ist, glaube ich, die große Frage, dass man erstmal so ein bisschen rausfindet, was will ich eigentlich? Also will ich mich entwickeln? Habe ich Bock auf eine große Story? Will ich aus der Komfortzone rausgehen und auch neue Dinge lernen? Weil wir sind halt auch, wir machen M&A, wir kaufen also Unternehmen zu, die gibt Post-Merger-Integration, also all solche Sachen, die man als Handwerker nicht jeden Tag sieht. Und wenn du das wirklich willst und meinst, irgendwie habe ich Bock drauf, jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren an diesem unglaublich riesigen Thema, was wir da vor uns haben, mitzuarbeiten und vielleicht auch eine Gruppe oder ein Unternehmen zu schaffen, was 2 Generationen bleibt oder auch 3, so wie eine Bosch im 20. Jahrhundert gegründet worden ist oder auch eine Volkswagen oder eine BMW, dann würde ich sagen, einfach uns eine E-Mail schreiben, mir bei LinkedIn schreiben, bei info@ eine E-Mail schreiben, am besten schon mal sagen, was man genau, also wie weit man ist. Wir kriegen nämlich sehr viele E-Mails, wo dann einfach nur gesagt wird, hey, ich habe mal Interesse zu telefonieren. Da kommen wir gar nicht hinterher, ne? Weil einfach viele es spannend finden, sich mal mit uns zu beschäftigen. Und deswegen am besten sehr konkret, entweder bei LinkedIn, da bin ich gut zu erreichen, auf unserer Webseite auf info@1,5grad.com. Da findet man das Kontaktformular auch. Einfach schreiben und sagen, hey, ich habe Bock, Teil des Verbunds zu werden und würde mich gern darüber unterhalten. Und dann kommen wir auf euch zu und dann wird es relativ schnell konkret.
Das hört sich einfach an.
Also ja, ist es auch, ne? Also klar, wir machen eine Due Diligence dann, ne? Also wir gucken uns Bücher an, wir diskutieren einen Businessplan, wir versuchen dich und deine Mitarbeiter kennenzulernen, und wir versuchen auch vor so einer Beteiligung so einen Businessplan, also das, was ich über den Plan gesagt habe, wir wollen einen gemeinsamen Plan haben. Wir bauen also einen 3-Jahres-Plan, wir bringen auch das Kapital mit, wir öffnen Stellen, also wir machen eine richtige Personalplanung, und das ist auch Teil unserer Due Diligence, weil wir halt sagen, komm, wenn wir gemeinsam an den Plan glauben, dann ist das die Grundlage auch für die geschäftliche Entscheidung, dann zusammenzugehen. Ne? So, und dauert in der Regel so mit allen Anwälten und mit unseren Workshops und unseren Teams, die sich auch anschauen, wie die Prozesse funktionieren. Ne? Also wir haben da einen sehr offenen Dialog, und uns freut es ja, wenn wir was mitbringen können. Ne? Also viele Unternehmer denken dann so, ich weiß ganz genau, hier die Buchhaltung, das ist alles ein Riesenscheiß. Das ist für uns gar nicht schlimm, weil für uns geht es nur um eins, nämlich die Bereitschaft, zu sagen, lass uns diskutieren, wie es besser geht. Ne? Und das versuchen wir vor einer Transaktion schon alles glatt zu ziehen, um dann schnell loszufahren. Und wir haben ja jetzt auch, wir werden dieses Jahr, also mit dem bereits, mit der Gruppe, die wir schon haben, haben wir 13 Locations von Stockholm bis Rosenheim. Wir werden nur mit den Unternehmen dieses Jahr über 100 Millionen Euro Umsatz machen und wollen noch weiter eben wachsen. Das heißt, wir wollen dieses Jahr schon auf die 200 Millionen Euro Umsatz kommen. Genau, und dann ist man Teil eines großen Verbunds, und das ist, glaube ich, ein riesiges Abenteuer, deswegen sollte man sich das gut überlegen.
Ja, das hört sich auf jeden Fall, ich bin schon wieder sprachlos, das hört sich auf jeden Fall sehr geil an. Also wer Bock hat auf die Diamanten-Unternehmerschleifmaschine, sollte sich also ganz dringend bei 1,5 Grad melden.
Das muss ich mir merken. Die Diamanten-Schleifmaschine für Unternehmer. Ja, das ist ein cooler, das passt.
Und ich glaube einfach, dass das einen wirklichen Mehrwert bietet, dass es eine Partnerschaft bietet. Und es sind ja unglaublich viele so Unternehmensberatungen auf einmal am Start. Also wenn du ein LinkedIn-Profil hast, dann hast du ja jeden Tag jemanden, der dir das Leben erklären möchte und dafür irgendwie sich bei dir einzeckt und da irgendwie Kohle aus dir raussaugen will, aber am Ende halt auch noch nichts irgendwie so zu, also noch nichts geliefert hat halt. Und ich glaube, dass das hier wirklich ein echter Mehrwert ist, um auch als Unternehmer wirklich ja selber zu wachsen. Also ich bin regelrecht begeistert. Ja, Philipp, das war ein sehr inspirierendes und begeisterndes Interview, Gespräch. Ich habe jetzt meine Fragen alle gestellt, die ich dir stellen wollte. Hast du zum Abschluss, bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, noch für unsere Zuhörer einen Tipp, ein Schlusswort? Möchtest du du bist ja jetzt sehr im Handwerk drin, möchtest du dem Handwerk noch zu dem ganzen Input, den du jetzt gegeben hast, noch irgendwie so ein kurzes Statement mitgeben?
Gerne, mache ich gerne. Also ich glaube, dass das, was ich allen im Handwerk, insbesondere im Elektrikerhandwerk, zurufen möchte, ist, dass ihr gerade an einer Position sitzt, die es historisch so wahrscheinlich alle 100 Jahre, wenn überhaupt, gibt. Das heißt, es ist eine Situation, ein bisschen wie beim Optiker, das Gewerk kann nur ausgeführt werden von Leuten, die qualifiziert sind. Das heißt, man ist gut geschützt. Gleichzeitig ist das Wachstumspotenzial riesig. Und jetzt würde ich euch eine Sache mit ans Herz legen wollen. Das erste ist, werdet euch bewusst darüber, wie geil eure Positionierung ist. Das ist das eine. Und das zweite ist, lasst es nicht zu, dass irgendwelche, sage ich mal, Technologiekonzerne euch zu schraubar machen wollen. Weil das ist genau das, was jetzt passiert. Die großen Konzerne, aber auch die großen Technologieanbieter, die wollen am Ende das mit dem Handwerk machen, was auch man mit Taxifahrern gemacht hat. Nämlich du kriegst irgendwie von dem Hersteller eine App, dann kriegst du da deinen Auftrag rein, du hast keine Preishoheit mehr, du bist von der Wertschöpfung und den wiederkehrenden Umsätzen. Und das ist das, was einen Betrieb sehr wertvoll macht. Wiederkehrende Umsätze, den Kunden nicht gehen zu lassen nach einem Hardware-Umsatz, sondern sich zu überlegen, wie kann ich an den Daten profitieren, die da generiert werden, mit meinem Kunden zusammen, wie kann ich das Thema Energieservices mit reinnehmen. Und wenn die Betriebe, die erstens verstehen, dass es eine historische Chance ist, gerade im Klimaschutzbereich Elektrikerunternehmen zu sein, und dann verstehen, dass es darum geht, wiederkehrende Umsätze zu schaffen, die können ihren Unternehmenswert und auch ihren Purpose total steigern. Ne? Weil wenn man das jetzt begreift, rechtzeitig begreift, dann glaube ich, können sich Unternehmen entwickeln, die es schaffen, die Komponentenhersteller zu dominieren und nicht andersrum. Und das ist auch unsere Vision. Das heißt, 1,5 Grad glaubt, es ist Zeit, dass das Handwerk, also die letzte Meile, beginnt zu techen, wie wir das nennen. Also wir machen aus Handwerksbetrieben Technologieunternehmen, weil wir glauben, dass die Handwerksunternehmen gerade im Elektrikerbereich eine Positionierung haben, die einfach so stark ist, dass man von dort aus, von diesem Brückenkopf aus, diese Technologieunternehmen bauen kann. Und ich würde es großartig finden, wenn wir alle selbstbewusster werden. Wir sind total wichtig für alles, was da passiert. Die Politik und Fridays for Futures macht nichts. Also sie wollen viel und es ist auch über jedem Zweifel erhaben, was sie wollen. Aber wir sind diejenigen, die es umsetzen. Und ich glaube, darauf können wir uns ein bisschen was einbilden. Und geht gerade durchs Leben, fokussiert euch, sagt das, was Jan euch macht das, was Jan euch sagt, und haut rein. Und vielleicht sehen oder hören wir uns ja mal in den nächsten Monaten oder Jahren.
Vielen, vielen, vielen Dank, Philipp. Hört euch das an, was der Mann zu sagen hat. Das ist definitiv etwas, was uns und die Branche weiterbringen wird. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich habe zu danken.
Ja, von mir auch nochmal vielen Dank, Philipp. Schön, dass du da warst. In den letzten zwei Folgen gab es wirklich richtig viel Mehrwert für unsere Zuhörer. Und damit wollen wir auch gleich weitermachen. Denn wir haben in dem Bereich Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung 6 Hörbücher rausgesucht. Unter anderem natürlich auch das Buch von Elon Musk, wie er die Welt veränderte. Und als nächstes Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer, also der Weg zur Selbstbestimmung und Freiheit. Und dann das Buch Das Mindset der Zukunft von Frank Thelen, 10xDNA. Dann weiter mit Die sieben Wege zur Effektivität, also Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Dann ein sehr gutes Hörbuch, was ich auch selbst schon gehört habe, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung. Und das nächste habe ich auch schon gehört, Millionenschwere Gewohnheiten, ein wirklich sehr, sehr gutes Hörbuch. Ja, und wie immer findet ihr alle Links unten in den Shownotes und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und viel Spaß mit den Hörbüchern. Ciao!